Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Katrin Kühn. Und auch zwei Nicht-Corona-Themen heute. Wie künstliche Intelligenz gegen gefährliche Designerdrogen helfen könnte und wie die Genschere CRISPR-Cas weiterentwickelt wird. Außerdem die Fragen, die seit Freitag viele, sehr viele beschäftigen. Was ist mit Omikron? Und zwar mit Blick auf die Corona-Impfstoffe. Wirken die noch? Macht das, wie es jetzt läuft, noch Sinn, auch das Boostern? Für die Antworten dazu spreche ich dann gleich in der Sendung mit Dr. Martin Moder, Molekularbiologe aus Wien. Erst einmal ein Themensprung zu Badesalzen oder Legal Highs, so heißen sie, und sie sind ein echtes Problem. Denn hinter diesen Namen verbergen sich Designerdrogen. Sie werden von verschlagenen Chemikern hergestellt und auf den Markt gebracht, bevor Gesetzgeber und Drogenfahnder reagieren können. Ein kanadischer Forscher hat jetzt mit seinem Team ein Computersystem entwickelt, das selbst solche Drogen entwirft. Aber er ist keiner von den Bösen. Ganz im Gegenteil. Das System soll helfen, sie zu überführen. Unser Autor Piotr Heller hat mit ihm gesprochen. Es ging um fatale Überdosierungen, eine streng geheime Datenbank und ein verborgenes Katz-und-Maus-Spiel.
Bei diesem Katz-und-Maus-Spiel sind die Drogenproduzenten den Ermittlern einen entscheidenden Schritt voraus. Zumindest bis jetzt.
Der Kern dieses Spiels ist folgender. Sobald eine Designerdroge als illegal eingestuft wird, erstellen diese Chemiker eine leichte Abwandlung davon. In vielen Rechtsräumen muss man den Handel oder Besitz von bestimmten Chemikalien explizit verbieten. Dieser neue Stoff ist somit erlaubt und hat, das nennt man dann zumindest an, die gleiche Rauschwirkung.
Similar psychoactive effects. Erlaubt ist der Stoff in dem Fall, bis er irgendwann beschlagnahmt, analysiert und verboten wird. Und dann haben die Drogenhersteller oft schon den nächsten vorbereitet. Dieses Katz-und-Maus-Spiel, das Michael Skinner von der kanadischen University of British Columbia beschreibt, hat Konsequenzen.
Every week. Jede Woche kommen mindestens zwei neue Designerdrogen auf den Markt.
Es sind Substanzen, die mitunter nie an Menschen getestet wurden.
Kind of acute intoxication syndromes, overdoses, fatalities, as well as more long-term complications.
Das führt zu Vergiftungen, Überdosierungen, Todesfällen und natürlich Langzeitfolgen. Ärzte, die nicht wissen, was eine Person genommen hat, können eine Überdosis nicht richtig behandeln.
You can't treat an overdose if you don't know what you're treating.
Wie sollen sie es auch wissen, wenn die Substanz gerade erst auf den Markt gekommen ist? Tests wie für Kokain oder Heroin gibt es in diesem Fall nicht.
When a new designer drug hits the market, basically a team of forensic chemists will try to determine what the structure of the drug is.
Wenn eine neue Designerdroge auftaucht, versuchen Chemiker, ihre Struktur zu entschlüsseln. Das kann mitunter Monate dauern, wenn es überhaupt klappt. Wir wollen das beschleunigen. Es soll innerhalb von Stunden möglich sein. Und hier kommt das KI-System ins Spiel.
Die Forscher bekamen Zugang zu einer streng geheimen Datenbank. Behörden aus der ganzen Welt speichern darin die chemische Struktur bekannter Designerdrogen. 1700 Einträge hat sie bereits. Mit diesen Daten brachten sie einem System zum maschinellen Lernen bei, vorherzusagen, welche Designerdrogen wahrscheinlich als nächstes auf dem Markt landen werden. Es erstellte eine Liste mit 9 Millionen potenziellen Kandidaten.
Tatsächlich stellten wir fest, die Substanz, die unser System am wahrscheinlichsten fand, war ein Cannabinoid, das während der Auswertung gerade auf den Markt gekommen war.
Seit dem Zeitpunkt, als sie das System entwickelt haben, wurden gut 190 neue Designerdrogen auf dem Markt erkannt. Fast alle davon, 90%, standen auf der Liste der potenziellen Kandidaten, die das System ausgespuckt hatte. Die Vorhersage gibt den Ermittlern und Behörden einen Vorsprung im Katz-und-Maus-Spiel. Das System kann aber noch mehr. Untersucht man eine unbekannte Designerdroge mit Massenspektrometrie, einer einfachen und schnellen Methode, und füttert das System mit den Ergebnissen, dann spuckt es eine recht gute Vorhersage darüber aus, wie die Substanz chemisch aufgebaut ist. Das kann Ermittlungen beschleunigen. Das Team um Michael Skinner hat sein System im Magazin Nature Artificial Intelligence beschrieben. Aber ist es mehr als eine rein akademische Leistung? Nutzen Drogenfahnder es tatsächlich?
Naja, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich verwendet wird. Oder besser, ich weiß es, aber ich kann darüber öffentlich nichts sagen.
Denn solche Ermittlungen sind eben geheim. Nur so viel will der 27-jährige Bioinformatiker verraten.
We're using it right now to solve a series of overdoses.
Wir versuchen damit, eine Serie von Überdosierungen zu lösen, die wahrscheinlich auf eine unbekannte Designerdroge zurückgehen. Aber für welche Behörde wir das machen und wo, das kann ich wirklich nicht verraten.
Der Wissenschaftler spricht lieber über seine akademische Arbeit. Als nächstes steht bei ihm nämlich an, das System mit Dopingmitteln aus dem Spitzensport zu trainieren, um auch hier Betrügern einen Schritt voraus zu sein.
Ein Team kanadischer Bioinformatiker, KI und wie das nicht nur Drogenfahndern helfen könnte, den Kriminellen nicht mehr nur hinterherzurennen. Erschienen ist die Studie zu Designerdrogen im Fachjournal Nature Machine Intelligence. Die Entdeckung der Genschere CRISPR-Cas hat der Gentechnik enormen Auftrieb verliehen, wegen der zugrunde liegenden Hoffnung, dass sich mit dem molekularen Werkzeug einfach und schnell krankmachende Gene entfernen oder sogar austauschen lassen. Aber die Methode hat auch Nachteile. Schneidet CRISPR-Cas die DNA an der falschen Stelle, kann das gravierende Folgen haben. Deswegen arbeiten Wissenschaftler an einer anderen, einer schonenden Möglichkeit, um die Aktivität von Genen zu steuern, indem die DNA-Sequenz eben nicht verändert wird, sondern stillgelegt. Magdalena Schmude über die Vor- und Nachteile dieser Idee.
Wie lässt sich die Aktivität von Genen steuern, ohne dafür direkt in die DNA einzugreifen? Damit beschäftigt sich Jonathan Wiseman, Biochemiker am Massachusetts Institute of Technology in Boston.
For many applications, we don't really need to change the underlying sequence of our DNA.
Für viele Anwendungen ist es gar nicht nötig, die DNA-Sequenz zu verändern. Wir müssen nur die vorhandenen Gene an- oder ausschalten können. Es gibt keinen Grund dafür, die DNA mit der Schnittfunktion von CRISPR zu schneiden, denn dabei gibt es jedes Mal ein gewisses Risiko für Schäden, die wir nicht kontrollieren können.
Die Idee, statt die Aktivität der Gene auf der Ebene der DNA-Sequenz, also in der Erbinformation selbst zu verändern, könnte man sie mithilfe von Epigenetik steuern. Einem Prinzip, das auch die Zelle selbst nutzt. Durch kleine biochemische Markierungen an bestimmten Stellen eines Gens wird der entsprechende DNA-Abschnitt stillgelegt. Die sogenannten Methylierungen sorgen dafür, dass die jeweilige Stelle im Erbgut von der zelleigenen Ablesemaschine nicht mehr angesteuert wird. Die Methylierungen funktionieren wie ein Warnsignal.
Und das sagt der Zelle, schalte dieses Gen nicht an, stell dieses Protein nicht her. Und nicht nur jetzt, sondern niemals. Das Gen wird stillgelegt. Das ist wie ein Schalter, der für das gesamte Leben eines Organismus umgelegt wird, damit dieses Gen nicht mehr abgelesen wird.
Jonathan Wiseman und sein Team bauten die Genschere CRISPR-Cas dafür um. Den Teil, der sonst die DNA schneidet, tauschten sie gegen ein anderes Enzym aus. Das fügt dann am jeweiligen Zielgen eine Methylierung an und schaltet das Gen so aus. Die neue Methode bekam den Namen CRISPR-Off. Wie gut sie funktioniert, untersuchten die Forschenden anschließend in Versuchen in verschiedenen menschlichen Zelltypen.
Wir haben damit in Krebszelllinien gearbeitet, aber auch in embryonalen Stammzellen. Wir konnten ein Gen in den Stammzellen ausschalten und wenn sie sich anschließend zu Nervenzellen entwickelten, blieb das Gen in diesen Nervenzellen ausgeschaltet. In einem Experiment hat ein Student sich diese Zellen für ein Jahr lang immer weiter teilen lassen. Und am Ende war das Gen noch immer abgeschaltet.
Dabei müssen die Stoppsignale, die mit CRISPR-Off in den Stammzellen angefügt worden waren, über rund 450 Zellteilungen von der Mutter auf die jeweiligen Tochterzellen weitergegeben worden sein. Ein Nachweis dafür, dass auch die veränderte Genaktivität stabil ist, sagt Jonathan Wiseman. Auch andere Wissenschaftler halten die Versuche für vielversprechend, wie Albert Jeltsch, der an der Universität Stuttgart seit Jahren die Möglichkeiten der Genregulation durch DNA-Methylierungen erforscht.
Die Beispiele, die gezeigt werden, sind sehr überzeugend, gar keine Frage, ja. Aber es sind natürlich immer noch nur einige Beispiele. Und dann gibt es im Prinzip zwei Probleme, die eigentlich noch adressiert werden müssen.
Zum einen hält Albert Jeltsch die als Stoppsignal angefügten Methylierungen auf der DNA für eher wenig stabil. Ob sie also tatsächlich an jeder beliebigen Stelle im Genom genauso zuverlässig weitergegeben werden würden, wie in den Versuchen von Jonathan Wiseman und seinem Team, müsse sich erst noch zeigen. Außerdem hält Jeltsch es für noch nicht eindeutig geklärt, ob CRISPR-Off nicht doch noch andere unerwünschte Gene mit einem Stoppsignal versieht.
So wie ich das verstanden habe, ist das eigentlich so, dass sie sagen, Sie gucken nach diesen 2 Wochen und finden dann, das eine Gen, was Sie adressieren wollten, ist in der Expression geändert und andere Gene nicht. Aber das zeigt jetzt eigentlich nicht, dass die DNA-Methylierung tatsächlich nur an dieser Stelle editiert wurde.
Wie präzise die neue Methode tatsächlich ist, ist aber eine besonders wichtige Frage, wenn sie irgendwann therapeutisch angewandt werden soll. Es wäre zum Beispiel denkbar, damit krankmachende Gene auszuschalten. Doch bevor das in einigen Jahren möglich sein könnte, sind weitere Versuche nötig. Denn wenn CRISPR-Off neben dem Zielgen unkontrolliert weitere Gene ausschaltet, könnte das schwerwiegende Folgen haben. Auch Jonathan Weissman und sein Team wollen das ausschließen.
Immer wenn man darüber nachdenkt, ein Werkzeug, was man im Labor benutzt, an Menschen anzuwenden, muss man sehr vorsichtig sein, wenn es um ungewollte Folgen geht.
Ein Beitrag von Magdalena Schmude. Und jetzt Omikron und der Blick auf die Corona-Impfstoffe und das, was sich viele fragen, viele von uns. Wirken sie noch? Was ist mit den Boostern? Mir ist jetzt zugeschaltet Dr. Martin Moder, Molekularbiologe aus Wien und jemand, der sich seit Beginn der Pandemie sehr viel auch mit dem Aufklären und vor allem Erklären der Impfstoffe beschäftigt. Aktuell jetzt eben auch zu Omikron. Herr Moder, bei allem, was wir bisher über die neue Corona-Variante wissen, wie wirksam sind die aktuellen Impfstoffe denn noch? Also mit Blick hier in Deutschland ja auch, vor allem auf BioNTech und Moderna.
Ja, das ist eine Frage, die werden wir die nächsten 1 bis 2 Wochen noch öfters hören. Und die Antwort wird immer relativ unzufriedenstellend sein bis dahin, weil man so genau nicht sagen kann. Was wir halt, also 1 bis 2 Wochen, das ist so der Zeitrahmen, wo man annimmt, dass dann die ersten Labordaten eintrudeln werden. Bis dahin ist halt viel Spekulation. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Frage geht, wie gut die Wirkstoffe noch, die Impfstoffe noch wirken, das sind das jetzt eher relativ indirekte Ableitungen einfach daraus, was man sieht, wenn man sich die Mutationen anschaut, die in dem Virus sind, in dem neuen. Und da sieht man einfach, die sind an sehr vielen Positionen, wo wir halt wissen, dass da die Bindung der Antikörper an diesem Spike-Protein besonders wirksam wäre. Und da kann man jetzt davon ausgehen, dass die wirksamsten Antikörper wahrscheinlich so nicht mehr greifen werden. Aber wie gut das dann dem Immunschutz entkommt, sei es jetzt durch die Impfung oder durch eine vergangene Infektion, das wird man dann halt erst in ein paar Wochen wirklich sehen. Aber Obacht, das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, der Schutz vor schweren Verläufen, der muss da vielleicht wieder ein bisschen getrennt betrachtet werden. Weil da geht es dann vor allem auch um die Antwort der T-Zellen bei der Immunantwort. Und die erkennen wieder andere Strukturen an diesem Spike-Protein. Also das wird dann auch noch mal länger dauern, bis man sagt, wie gut ist noch der Schutz vor schweren Verläufen.
Jetzt läuft bei uns hier in Deutschland und in anderen Ländern ja auch die Booster-Kampagne auf Hochtouren. Und da kommt dann die Frage, wie sieht es denn mit den Boostern aus? Ist da die Lage vielleicht unterschiedlich?
Ja, also gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu boostern in Wirklichkeit. Weil es ist ja so, wir wissen nicht wirklich, wie gut die Funktionalität des Immunschutzes noch aufrechterhalten bleibt in Bezug auf diese neue Variante. Aber wie gut die auch immer sein wird, wenn ich mich booster, wird das, was davon übrig bleibt, auf jeden Fall nochmal besser. Also wir haben ja schon gute Daten. Wir sehen zum Beispiel, wenn man einen RNA-Impfstoff boostert mit einem erneuten RNA-Impfstoff, dann habe ich Antikörpertiter, die 8 bis 15 Mal höher sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die wirksamsten Antikörper fallen vielleicht weg bei dieser Mutante, dann ist es aber noch immer so, dass wenn die weniger wirksamen Antikörper einfach einen entsprechend hohen Titer haben, also entsprechend hohe Levels, dann können die häufig auch noch viel bewirken. Also unabhängig davon, wie gut das der Immunantwort entkommt, ich werde ein bisschen besser damit zurechtkommen, wenn ich geboostert bin.
Pro Boostern also, jetzt erst recht sozusagen eigentlich auch. Wie ist es denn generell mit den aktuellen Impfstoffen? Moderna und auch BioNTech melden ja, dass sie an angepassten Vakzinen arbeiten. Wie ist da der Stand?
Ja, also an sich, da haben die schon recht ausgefeilte Schlachtpläne zum Teil. Generell Moderna hat zum Beispiel schon Booster getestet gegen andere Varianten, und zwar gegen Delta und gegen Beta. Und da hat man prinzipiell mal gesehen, es geht sehr schnell, wenn man möchte, einen Booster zu entwickeln. Und eventuell können sogar diese Booster auch schon gegen diese Variante ein Stück weit hilfreich sein. Ja, es ist nämlich so, dass diese Omikron von all den problematischen Mutanten, die wir draußen schon kennengelernt haben, viele der problematischsten Mutationen vereint, mitunter welche von Delta und von Beta. Und jetzt testet zum Beispiel Moderna, ob die Booster, die sie dagegen schon entwickelt haben, vielleicht auch gegen Omikron wirksam sein könnten. Sie testen natürlich auch den regulären Booster, den viele von uns jetzt schon bekommen haben. Und da muss man jetzt einfach abwarten, das ist auch so die Zeitspanne, 2, vielleicht 3 Wochen, bis man da erste Daten hat. Und dann kann man wirklich sagen, wie gut der Schutz bei Geboosterten noch vorhanden ist. Aber Moderna und BioNTech auch, die testen, also haben schon begonnen, ich sag mal, sicherheitshalber angepasste Impfstoffe herzustellen, sollte das notwendig werden.
Wie läuft sowas denn generell, so einen mRNA-Impfstoff anzupassen? Wie schnell geht das? Könnten Sie das auch erklären?
Ja, das ist das Coole an den RNA-Impfstoffen. Auf die hat man sich ja nicht zuletzt deshalb so gefreut seit vielen, vielen Jahren, weil sie sehr schnell anpassbar sind. Im Prinzip muss man nur dieses kleine Stückchen RNA für das Spike-Protein durch die aktuelle Version ersetzen. Und dann kann man schon davon ausgehen, vielleicht ist noch minimal anpassen, und dann kann man schon davon ausgehen, dass das die Anpassung eigentlich schon ist. Das geht sehr schnell. Das Aufwendigere ist dann natürlich zu testen, ob da entsprechend hohe Antikörper auch wieder gebildet werden, aber das geht dann auch schneller. Also da muss man dann nicht nochmal durch Phase 1, 2, 3 klinische Studien, so wie beim Grippeimpfstoff auch, wo man einmal gesehen hat, das funktioniert sehr gut und dann geht die Entwicklung relativ flott.
Also eigentlich gar nicht so ein großes Problem, dass wir jetzt noch keinen angepassten Impfstoff haben. Das klärt sich jetzt innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Wochen.
Ja, wobei ich sagen muss, diesen Winter wird niemand von uns noch mit einem angepassten Impfstoff geimpft werden. Also es wird vielleicht in ein paar Monaten dann welche geben, aber durch diesen Winter müssen wir mit dem, was wir haben, also so viel boostern, wie wir können.
Viele machen sich jetzt eben wegen Omikron große Sorgen. Andere fragen aber auch, ob hier vielleicht nicht aktuell auch ein bisschen zu viel Panikmache betrieben wird. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist ein bisschen ein unangenehmer Zeitpunkt, um über dieses Virus zu reden, weil quasi in alle Richtungen die Türen noch offen stehen. Wir wissen nicht wirklich, wie schlimm das ist. Wir sehen, dass es auf jeden Fall einen deutlichen Vorteil hat. Also wir haben das noch nie erlebt, dass in einer Region, wo Delta schon dominant ist, sich plötzlich eine andere Variante durchsetzt. Und das passiert halt jetzt rund um Johannesburg total rasant. Ja. Und das Schlimme ist ja auch, dort haben die allermeisten schon eine Infektion hinter sich. Das heißt, es ist nicht nur ansteckend, aber wir wissen auch, es entkommt der Immunantwort. Wir wissen nur nicht, wie sehr. Und dieses Unwissen lässt halt jetzt Spekulationen in alle möglichen Richtungen zu. Das heißt, in Wirklichkeit muss man jetzt in den sauren Apfel beißen und sagen, warten wir mal 2, 3 Wochen, treffen wir alle Sicherheitsvorkehrungen und dann wissen wir mehr.
Und alles zusammengefasst in 2, 3 Sätzen, worauf kommt es jetzt an?
Ja, ein bisschen Geduld haben, in der Zwischenzeit so viel Immunität verbreiten, wie wir nur irgendwie können. Das heißt, möglichst viele Schutzimpfungen, möglichst viel boostern.
Vielen Dank, Martin Moder, Molekularbiologe und Corona-Impfstoffexperte, für diese ganzen Einordnungen.
Danke auch.
Und damit sind wir bei den Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
Die Menge an viraler RNA im Blut ermöglicht Prognosen über die Schwere des Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung. Das berichten Forschende aus Kanada im Fachmagazin Science Advances. Für ihre Studie untersuchten sie an knapp 280 Corona-Patienten, inwieweit verschiedene Immunmarker im Blut Vorhersagen zur Schwere des Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung bis hin zur Sterblichkeit erlauben. Neben der Menge an viraler RNA betrachteten sie dabei auch Entzündungswerte und die Menge an Antikörpern im Blut. Von all diesen Faktoren erwies sich die Menge an Virus-RNA, die im Blut zirkuliert, als bester Indikator dafür, welche Patienten einem großen Risiko ausgesetzt sind, die Erkrankung nicht zu überleben. Ein Konstruktionsfehler soll für einen Reaktorunfall in China verantwortlich sein. Im vergangenen Juli war es in einem Reaktorblock des Atomkraftwerks Taishan in Südchina zu einem Austritt radioaktiver Gase gekommen. Laut einem Bericht der französischen Kommission für unabhängige Forschung und Information über Radioaktivität, CRIRAD, soll die Ursache dafür gefunden worden sein. Ein Konstruktionsfehler in der Hydraulik des Druckwasserbehälters habe zu Vibrationen geführt, die die Hülle einiger Brennelemente beschädigt hätten. Forschende der Universität Kaiserslautern haben entdeckt, warum ein wichtiges Antimalariamittel gegen eine neue Variante des Erregers dieser Krankheit deutlich schlechter wirkt. Es geht um das Mittel Artemisinin, das seit einigen Jahren als Standardbehandlung bei Malariaerkrankungen eingesetzt wird. Allerdings verbreitet sich mittlerweile eine Mutante des Malariaerregers Plasmodium falciparum, die darauf deutlich weniger reagiert. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Redox Biology berichten, kommt es bei der Plasmodium-Variante zur Fehlfaltung eines Proteins. Dadurch wird die frühe Entwicklung des Parasiten verlangsamt, was dann zum Vorteil wird, denn die Erreger bleiben länger in einem Stadium, in dem das Artemisinin ihnen nichts anhaben kann. Die Erkenntnisse könnten helfen, neue Therapien zu entwickeln, die die Malariaerreger genau in diesem verlängerten Entwicklungsstadium empfindlich treffen. Der große Zeh des Menschen ist erstaunlich divers, zumindest wenn man Variationen seiner Größe und der Struktur bestimmter Knochenmerkmale mit denen von anderen Zehen, aber auch dem Daumen und weiteren Fingern der menschlichen Hand vergleicht. Das zeigt eine Studie eines deutsch-französischen Forscherteams im American Journal of Biological Anthropology. Die Forschenden vermaßen und verglichen Zehen- und Fingerknochen von knapp 80 Menschen. Statistische Analysen ergaben, dass die großen Zehen relativ unabhängig von den anderen Zehen und Fingern in ihrer Form variieren. Die ForscherInnen sehen darin die evolutionäre Folge eines erhöhten Selektionsdrucks auf die Großzehe. Das könnte mit der Entwicklung des aufrechten Ganges zusammenhängen. Anders als die übrigen Zehen spielt die Großzehe eine wichtige Funktion bei der Abrollbewegung des Fußes. Der Klimawandel ist der wichtigste Einflussfaktor für die immer heftigeren Buschbrände in Australien. Zu diesem Schluss ist ein Wissenschaftlerteam der australischen Forschungsbehörde CIRO gekommen. In einer Studie im Fachjournal Nature Communications untersuchten sie, wie sich eine Reihe von Risikofaktoren für Buschbrände in den vergangenen 90 Jahren entwickelt haben. Dazu zählen zum Beispiel die Menge an abgestorbener Vegetation auf dem Boden, die Feuchtigkeit, die Häufigkeit von Blitzschlägen und weitere. In den Analysen entpuppte sich das Klima als der wichtigste Faktor für die Feueraktivität. Fischkutter bestimmen die Flugroute von Seevögeln, denn im Umfeld der Schiffe finden die Vögel viel Nahrung, in Form von über Bord geworfenem Beifang. Das berichtet ein Forschungsteam der University of Cork im Fachjournal Marine Ecology Progress Series. Im Rahmen einer Studie statteten sie Eissturmvögel mit GPS-Trackern aus, um deren Flugrouten zu analysieren. Dabei zeigte sich, gut die Hälfte der Vögel folgte auf ihren Futtersuchflügen einfach nur Fischkuttern. Das ist aber nicht nur von Vorteil. Eissturmvögel gelten in Europa als gefährdete Vogelart. Viele kommen zu Tode, weil sie in die Netze der Fischkutter geraten.
Lucian Haas mit den Meldungen. Die Sternzeit heute über einen Wittenberger und seine revolutionäre Theorie zu Meteoriten.
Sternzeit, 29. November. Ernst Klatny und die verspotteten Meteoriten. Vor 265 Jahren kam in Wittenberg Ernst Florenz Friedrich Klatny zur Welt. Nach einer juristischen Ausbildung widmete er sich zunächst Schallexperimenten. Er entdeckte, dass sich lose verteilter Sand auf einer dünnen Metallplatte entlang bestimmter Linien und Muster ansammelt, wenn man die Platte mit einem Geigenbogen oder einer Stimmgabel in Schwingungen versetzt. Die klatnischen Klangfiguren, die er bei Reisen kreuz und quer durch Europa vorführte, bescherten ihm ein gutes Auskommen. Selbst Napoleon soll staunend festgestellt haben, dass dieser Mann Töne sichtbar mache. 1794 veröffentlichte Ernst Klatny seine wohl mutigste und bedeutendste Arbeit mit dem Titel »Über den Ursprung der von Pallas entdeckten und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen«. Der Forscher Peter Pallas hatte auf einer Russland-Expedition in einem sibirischen Dorf ein Stück gediegenes Eisen gefunden. Ernst Klatny stellte die damals revolutionäre Theorie auf, dieses Eisen stamme aus dem Weltraum. Die Idee, dass Meteoriten kosmischen Ursprungs seien, verteidigte er, anfangs vielfach verlacht, mit Eifer, berichtet ein zeitgenössisches Lexikon. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Meteoritentheorie allgemein akzeptiert. Ernst Klatny hatte nie eine feste Anstellung und finanzierte sich bis zuletzt durch Vortragsreisen. 1827 ist er mit 70 Jahren in Breslau gestorben. Jeder Meteorit, der auf die Erde fällt, erinnert an die brillante Ahnung des Ernst Klatny.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten gleich noch mehr in Sachen Omikron, globale Impfgerechtigkeit, wieso in Afrika zu wenig an Corona-Impfstoffen ankommt, obwohl das jetzt ja auch gerade da besonders wichtig wäre. Außerdem die Diskussion über die begrenzten Patente bei Covid-19-Impfstoffe und was die EU dort plant. Gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Sandra Pfister.